The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 3. April. Im traditionellen Rose Garden trat Donald Trump heute Nacht vor die Weltpresse und er verkündete nichts Geringeres als seine Declaration of Economic Independence.
It's our Declaration of Economic Independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense.
Trump hat nach dem ersten Independence Day, das war 1776, einen ökonomischen Unabhängigkeitstag ausgerufen. Der 2. April ist dieser Tag von nun an, zumindest laut Trump, ein Tag, der mit Zöllen auf ewig in Verbindung gebracht werden wird. Denn mit Zöllen will der amerikanische Präsident die US-Wirtschaft retten und nicht nur die, sondern auch noch die Ehre der vergessenen Arbeiter. So geht das mit dem goldenen Zeitalter.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly.
Trump will der schreienden Ungerechtigkeit, sagt er, mit der die USA behandelt würden, ein Ende bereiten. Er sieht die Welt als eine feindliche Welt an, feindlich gegenüber Amerika, weil andere Länder ihren eigenen Markt beschützen und die USA außen vor lassen. Aber Trump wurde ja nicht nur für seine Zollpolitik America First gewählt, er wurde gewählt, weil er einen begnadeten Instinkt für die richtige Inszenierung besitzt. Auch diesmal beim ja eigentlich trockenen Thema Zölle enttäuschte er nicht. Er holte Brian ans Mikrofon, Brian aus Detroit, der Heimat von General Motors und vielen anderen Autoherstellern.
Brian, I'd like to have you come up here for a second, okay? I just see him sitting. He's been a fan of ours, and he understands this business a lot better than the economists, a lot better than anybody. Brian, say a few words, please, would you?
Brian gehört der Autogewerkschaft an und er wurde von Trump ans Mikrofon geholt mit seiner gelben Arbeiterweste. Brian ist Trump-Wähler, na klar, er schüttelte seinem Idol die Hand und er feierte die Politik des Präsidenten. Der Mann lieferte ab. In Detroit würden seit Jahren, sagt er, alle Werke schließen, aber Trump wird alles wieder besser machen. Für ihn, für Brian und seine Gewerkschaftsjungs.
I have watched my entire life, I have watched plant after plant after plant in Detroit and in the metro Detroit area close. There are now plants sitting idle. There are now plants that are underutilized. And Donald Trump's policies are going to bring product back into those underutilized plants. There's going to be new investment. There's going to be new plants built. And the UAW members, and I brought 20 of them with me, they're sitting right over here.
Für Trump war das ein Treffer, denn die Worte eines Brian wiegen bei vielen, ja, bei Millionen Amerikanern mehr als jeder noch so kluge Kommentar in den New York Times. Trump holte dann noch eine Liste heraus, die zu beweisen schien, dass andere Länder viel höhere Zölle verlangen und er dann in seinen Worten sogar noch einen Zollrabatt gewährt. China zum Beispiel stand oben auf der Liste, weil das Land 67% Zölle erhebe auf US-Importe. So zumindest diese Liste. Woher die Zahl kommt, das war gestern Abend egal. Dafür gibt es jetzt 34% Strafzölle für China-Importe in die USA. Ob die Zahl stimmt, weiß man nicht so genau. Aber Trump hat es so vorgetragen.
So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset?
Auf Platz 2 kommt schon die EU. Ja, diese Europäer, sagt der Trump, das seien harte Verhandler und Geschäftsleute, die haben uns abgezockt.
European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see.
Fazit, Trump hat ein Vorbild, das er freilich niemals benennen würde. Herbert Hoover. Der Präsident Herbert Hoover, der überzog und zwar inmitten der Weltwirtschaftskrise die halbe Welt mit monsterhohen Zöllen, weil er wehrhaft sein wollte, weil er einen Sündenbock suchte. Naja, und das Ergebnis? Die Weltwirtschaftskrise wurde unter Präsident Hoover nicht beendet, sondern verschärft. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier teilt uns seine Gedanken zur Krise der deutschen Industrie und zum Stand der Koalitionsverhandlungen mit.
In dieser Regierungszeit ein klares Signal an die Akteure der Wirtschaft, dass wir mit ihnen gemeinsam diese Stagnation überwinden wollen.
Anne Schwed an der Wall Street erklärt die Absatzflaute bei Tesla und wir erinnern uns an Helmut Kohl zu seinem heutigen 95. Geburtstag. Und außerdem hören wir die Sorgen eines Altmeisters des Rock'n'Roll, Neil Young.
Deutschland ist zurück. Deutschland leistet seinen großen Beitrag zur Verteidigung der Freiheit und des Friedens in Europa.
Markige Worte vom mutmaßlich nächsten Kanzler der Bundesrepublik. Aber die Rückkehr Deutschlands kann ja nicht nur militärisch erfolgen, mit einem schuldenfinanzierten Aufrüstungspaket der Extraklasse. Auch ökonomisch wäre doch ganz gut, wenn sich da was bewegen ließe. Deutschland braucht ein Comeback. Das Land befindet sich im Abstieg. Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr knapp 70.000 Stellen abgebaut. Das entspricht einem Rückgang von 1% der Industriejobs, so das Statistische Bundesamt. Und wir sind ja nicht im ersten Jahr dieser Entwicklung. Die Banken berichten, dass auf den Sparkonten sich die Gelder stapeln. Die Deutschen haben das Angstsparen begonnen. Das Land stagniert und viele haben ernsthafte Sorge vor der Zukunft. Das bremst den Konsum, das bremst dann auch wieder den Umsatz. Das Bruttoinlandsprodukt kann so nicht wachsen. Die ausländischen Investitionen machen ja ohnehin schon länger einen Bogen um unser Land. Außer an der Börse, der DAX boomt, aber das liegt vor allem daran, dass die Manager der DAX-Konzerne klug sind und außerhalb des Landes ihr Glück suchen. Also, was muss passieren, damit Deutschland wieder revitalisiert wird? Das genau bespreche ich jetzt mit einem Mann, zu dessen Zeit die Sache hier noch lief. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister unter Angela Merkel ist heute Morgen bei uns im Studio. Er war auch Kanzleramtschef, Umweltminister, Staatssekretär Peter Altmaier. Seine Einschätzung, mittlerweile von außen, guckend auf Politik und Wirtschaft in der Bundesrepublik, die hören wir genau jetzt. Mal horchen, was dieser Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Peter Altmaier.
Guten Morgen, lieber Herr Steingart.
Kaum sind Sie nicht mehr Wirtschaftsminister, zettelt Amerika gegen uns einen Zollkrieg an. Wie konnte das so weit kommen?
Naja, es ist ja ehrlich gesagt ein Remake. Das erste Mal war 2018, als Donald Trump die Zölle auf Stahl und Aluminium erhoben hat. Aber diesmal ist es ein ganz anderer Kontext. Damals war er daran interessiert, Deals zu machen. Und wir haben dann einige Deals auch vorbereitet im beiderseitigen Interesse. Dieses Mal ist es offenbar ein direkter Angriff auf die Idee des freien Welthandels. Und die Folgen und Konsequenzen sind im Augenblick noch nicht absehbar. Aber jedenfalls werden, glaube ich, die Bürger in den USA, aber auch die Bürger in Europa und anderswo einen spürbaren Preis bezahlen
dafür. Wie sollen wir reagieren darauf? Sollen wir das an uns abtropfen lassen und sagen, Craziness vergeht vielleicht auch? Er wird es merken, das, was Sie sagen, dass das nicht zum Vorteil seiner Wähler ist? Oder ist jetzt hier eine harte Reaktion seitens der EU und auch seitens des neuen Kanzlers gefragt?
Vor allen Dingen sollten wir nicht überreagieren. Damit würden wir ja einen Wettlauf für die höchsten Zölle eröffnen. Und das wäre das Ende des freien Welthandels, wie wir ihn die letzten 75 Jahre gekannt haben.
Und Putin, was glauben Sie, hat er da im Sinne?
Es ist schwer zu sagen. Ich bin kein Trump-Versteher. Ich hatte mit seiner alten Administration, mit den Ministern, sehr enge Kontakte, war mehrfach in Washington. Das waren eigentlich durchaus gediegene Experten und Männer und Frauen vom Fach. Im Augenblick habe ich den Eindruck, dass vieles in Bewegung ist, aber dass die Richtung noch nicht so richtig zu erkennen ist. Ob Trump die Dinge alle im Einzelnen überblickt oder ob er zum Teil auch Gefangener seiner eigenen Ankündigungen ist, das vermag ich nicht zu sagen. Aber wir sehen jedenfalls, dass Putin sich nicht so ohne weiteres auf die Trumpschen Wünsche nach Waffenstillstand und Ende der Kampfhandlungen einlässt. Und das hat offenbar auch Trump erkannt und deshalb den Ton gegenüber Putin neuerdings sehr verschärft.
Und Deutschland soll jetzt wie reagieren? Was würden Sie dem neuen Kanzler, wenn er gewählt ist, raten gegenüber Amerika? Wir haben ja immer Sie auch eine wirklich transatlantische Freundschaft gepflegt.
Ja, ich würde auch die transatlantische Freundschaft nicht einfach wegwerfen, bei allem Ärger, den man zu Recht empfinden kann. Und mit der Trump-Administration muss man ausloten, was denn unter diesen Voraussetzungen möglich ist. Ich glaube, es wird sicherlich dazugehören, dass wir die Verteidigungsausgaben noch einmal deutlich erhöhen. Die ersten NATO-Länder in Europa sind jetzt bei 3%, bei 3,5% angelangt. Wir sind immer noch bei 2%. Und da wird man im Koalitionsvertrag hoffentlich auch eine klare Sprache sprechen. Und dazu gehört, dass wir Verteidigungsausgaben haben, die deutlich über 2% des Bruttoinlandsprodukts für die nächsten Jahre liegen müssen. Vielleicht nicht dauerhaft, aber jedenfalls, bis wir den Rückstand in der Ausrüstung und Bewaffnung aufgeholt haben.
Dafür nehmen wir jetzt neue Schulden auf, im Konsens tatsächlich sogar. Und dennoch sorgen die Schulden gerade in Ihrer Partei, die Schuldenbremse ja mit erfunden und immer verteidigt hat. Vor allem, falls Sie sich erinnern, der Wahlkampf ist nicht so lange her, auch im Wahlkampf vehement verteidigt hat. Der CDU-Wähler ist eigentlich ins Bett gegangen am Wahlsonntag mit dem Gefühl, dass hier Solidität in den Staatsfinanzen eine Rolle spielt. Jetzt ist auf einmal ein Billionenbetrag Kreditermächtigungen verabredet. Was sagen Sie dazu? Ist das gerechtfertigt oder sind Sie auch empört?
Als jemand, der ja in der Föderalismuskommission 2, die Schuldenbremse entworfen hat, mit beteiligt war, wenn auch nur als Stellvertreter von Wolfgang Schäuble,
immerhin,
dem damaligen Innenminister. Und muss ich sagen, dass das Thema der Solidität der Staatsfinanzen auch für mich immer ein wichtiges Thema gewesen ist. Und gerade für unsere Wähler aus der Mittelschicht und aus dem Mittelstand ist das ein enorm wichtiges Thema. Und trotzdem muss ich sagen, ich kann verstehen, dass Friedrich Merz und auch die CDU/CSU noch vor Zusammentritt des neuen Bundestages jedenfalls zumindest einmal sich nicht fesseln wollten für 4 Jahre. Denn wir wissen eben nicht, wie viel Geld für Verteidigung notwendig wird. Bleibt es bei 2%, müssen wir 30 Milliarden im Jahr aus laufenden Ausgaben finanzieren. Dann werden noch keine Steuersenkungen bezahlt und nichts für die Infrastruktur. Werden es 2,5% oder 3%, dann ist es nochmal wesentlich mehr, als wir bisher veranschlagt haben.
Aber da sind 500 Milliarden für die Infrastruktur verabredet, Herr Altmaier, von denen wir davon ausgingen. Und so war es auch in Jahrzehnten Bundesrepublik, dass die aus dem laufenden Haushalt, die Brücken, die Schulen, das war ja keine Sonderbelastung.
Ich halte das auch nach wie vor für möglich, ehrlich gesagt. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn in dem Koalitionsvertrag, wenn er denn zustande kommt, ein Passus aufgenommen wird, der auch die Bedeutung von Umschichtungen und Einsparungen deutlich macht.
Aber wohin umschichten? Wo wollen Sie sparen? Ganz konkret, ich höre gar keine Sparvorschläge seitens der Union.
Ja, es ist vielleicht nicht die Aufgabe eines Rentners, die Verhandler zu präjudizieren. Es ist immer so, wenn Fehler gemacht worden sind, was ich nicht beurteilen möchte, aber dann sind sie wahrscheinlich vor den Wahlen gemacht worden, mehr als nach den Wahlen.
Mangelnde Vorbereitung.
Ich bin jetzt nicht der Oberzensor für die Koalitionäre, sondern ich sehe im Übrigen, dass in der Wirtschaft, die sich ja seit 2, 2,5 Jahren in einer gefährlichen Stagnation, Schrägstrich Rezession befindet, dass dort die Ankündigung der Schulden eher zu Freude geführt hat, weil man von mehr öffentlichen Aufträgen und mehr öffentlicher Nachfrage ausgeht.
Das wundert uns beide jetzt natürlich nicht.
Nein, nein. Und deshalb braucht es, glaube ich, zu Beginn dieser Regierungszeit ein klares Signal, an die Akteure der Wirtschaft, dass wir mit ihnen gemeinsam diese Stagnation überwinden wollen.
Aber wie, Herr Altmaier? Alle fragen sich, wie.
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, zwischen denen man wählen kann. Und ich glaube, was man machen muss, als allererstes wäre ein eindeutiges Entlastungssignal, weil die Unternehmen in Deutschland, und zwar auf breiter Front, höher belastet sind als in vergleichbaren anderen europäischen und internationalen Ländern. Das Mittel der Wahl ist eigentlich eine Absenkung der Körperschaftssteuern, der Unternehmenssteuern und für die Personengesellschaften natürlich auch eine Senkung der Einkommenssteuer. Das hängt ja beides zusammen. Man kann auch über die Abschaffung des Solidaritätszuschlages diskutieren. Ich weiß allerdings auch aus Koalitionsverhandlungen, die ich mitführen durfte, war ja an drei großen Koalitionen beteiligt, einmal mit der FDP, dreimal mit der SPD, dass gerade beim Solidaritätszuschlag bei der SPD alles ziemlich fest vermauert ist. Wir haben in meiner Amtszeit als Wirtschaftsminister den Solidaritätszuschlag für 90% der Bürgerinnen und Bürger übrigens abgeschafft, und zwar völlig abgeschafft. Aber
Für die anderen
ist er geblieben.
Und zwar genau für die, Herr Altmaier, über die wir jetzt gesprochen haben, die nämlich das Wachstum und die Arbeitsplätze in Deutschland schaffen. Das schafft natürlich nicht Lieschen Müller, das schaffen Unternehmer, und für die ist dieser Solidaritätszuschlag, Sie haben die Milliardenzahl im Kopf, wie viel da abkassiert wird seitens des Staates, 13, 14 Milliarden jedes Jahr, obwohl der Anlass der Aufbau Ost beendet ist.
Ja, natürlich. Und es war, wie ich fand, ein wirklicher Fehler der FDP in den Koalitionsverhandlungen der Ampel. Die FDP hatte uns 4 Jahre lang kritisiert im Bundestag, dass wir von der SPD nicht die Komplettabschaffung des Soli durchsetzen konnten, sondern nur für 90% der Zahler. Und sie hat selber dann überhaupt nichts durchgesetzt und hat, was Unternehmenssteuern, Einkommenssteuern und Soli angeht, nichts Wirkliches, Substanzielles erreicht. Kalte Progression, ja, aber das ist ja keine wirkliche Entlastung, das ist ein Nachvollziehen der Entwicklung.
Also ohne Unternehmenssteuerreform, sagen Sie, wird es nichts werden?
Unternehmens- und Einkommenssteuerreform, ja, das halte ich für absolut richtig. Und dann wird man die Frage beantworten müssen, wie definieren wir denn die Zukunft des Industriestandortes Deutschland? Und deshalb wird man über weitere Entlastungen in dem Bereich entscheiden müssen. Das verlangt auch meiner Partei einiges ab, aber ich möchte ungern, dass in unserer Regierungszeit bei den Chemieunternehmen und Stahlunternehmen die Lichter ausgehen. Deshalb müssen wir ein klares Signal der Solidarität auch mit denen setzen, denn die höheren Energiepreise fallen nicht vom Himmel. Die sind ja auch deshalb entstanden, weil wir in Europa Klimaschutz gemacht haben, weil wir fossile Energien verteuert haben. Und das wirkt sich automatisch auf die Kosten aus. Es ist uns gelungen, 15 Jahre lang nach Verabschieden des EEG einen Industriestrompreis für diese Unternehmen zu garantieren, der ihnen Wettbewerbsfähigkeit gesichert hat, und die ist jetzt seit 3 Jahren völlig weggebrochen, und da muss gehandelt werden.
Herr Altmaier, vielen Dank für dieses Update. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Es gibt schlechte Nachrichten für Tesla, wieder mal. Die Reaktion der Anleger kennt Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Tesla hat mit seinen Auslieferungszahlen massiv enttäuscht. Im ersten Quartal wurden nur rund 336.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 13% weniger als im Vorjahreszeitraum. Und auch mit der Produktion konnten die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt werden. Gründe dafür gab es einige. Zum einen gab es zeitweilige Werkstillstände wegen Produktionsumstellungen. Aber vor allem ging auch einfach die Nachfrage zurück. In Europa sank Teslas Marktanteil bei E-Autos von fast 18% auf 9,3%. In China gingen die Verkäufe im März um 11,5% zurück. Außerdem belasten Proteste und Boykotte gegen CEO Elon Musk die Bilanz. Also zum Beispiel seine Rolle in der Trump-Regierung und auch die Unterstützung der AfD in Deutschland. Der Aktienkurs von Tesla sank im ersten Quartal um 36%. Das ist der stärkste Rückgang seit Ende 2022.
Und dann, Anne, lass uns noch die andere wichtige Nachricht zu Elon Musk nicht vergessen. Politico meldete gestern, dass er als Berater von Donald Trump aufhören wird. Was hörst du und was bitteschön ist da dran?
Naja, dass er den Job im Effizienzdepartement der Regierung nicht ewig machen wird, das war ja schon vorher klar, und dass er da irgendwann aufhört, wenn sein Job getan ist. Aber in dem Bericht heißt es jetzt, dass er seinen Posten aufgeben will, um sich wieder stärker auf Tesla zu konzentrieren. Der Zeitpunkt des Berichts war interessant, weil zuvor war die Tesla-Aktie um 6,4% im Minus wegen der schlechten gerade erwähnten Auslieferungszahlen. Als der Bericht dann aber rauskam, machte die Tesla-Aktie nicht nur die Verluste wieder gut, sondern ging sogar 5% ins Plus. Später dementierten aber sowohl das Weiße Haus als auch Elon Musk den Bericht. Das Weiße Haus bezeichnete ihn als Unsinn, Musk selbst nannte ihn Fake News. Also die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Er wird in der Regierung irgendwann demnächst aufhören, aber wohl nicht jetzt sofort.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir zulassen, dass Helmut Kohl einfach so vergessen wird. Der Kanzler der Einheit, der Deutschland mit Geschick und Beharrlichkeit in die Wiedervereinigung geführt hat. Er wäre heute nämlich, und zwar genau heute, 95 Jahre alt geworden. Der Mann wurde oft verlacht, vor allem auch von uns Journalisten. Birne tauften wir ihn damals beim Spiegel. Das war hart und im Nachhinein ungerecht. Mit den Kollegen von Spiegel TV lieferte er sich so seine Scharmützel, weil er sich nicht ernst genommen fühlte, zu Recht.
Ihr tut jetzt den Galgen weg. Ich sag's noch einmal. Und zwar sofort.
Nein, ich muss Ihnen sagen, Sie sollen jetzt hier verschwinden. Es geht gemütlich rüber und ihr geht jetzt gemütlich weg. Ja?
Was halten Sie denn von der Versorgung
gesagt,
der Politiker?
Sie gehen jetzt wirklich weg.
Helmut Kohl baute damals Beziehungen auf zu Frankreich, den USA und eben auch der Sowjetunion. Er setzte sich intensiv für die europäische Integration ein und legte mit dem Maastricht-Vertrag den Grundstein für die Einführung des Euro. Na, und am Ende wurde der Traum des Historikers Helmut Kohl wahr und er schrieb selbst Geschichte. Und was für eine. Unter seiner Führung und dank ihm tatsächlich auch kam es zur Wiedervereinigung. Sein 10-Punkte-Plan, sein diplomatisches Geschick im Umgang mit Maggie Thatcher, mit den Amerikanern, George Bush, dem Vater, aber eben auch mit Gorbatschow ist es zu verdanken, dass es geklappt hat.
Vergessen wir auch nicht, wem wir die Einheit unseres Vaterlandes zu verdanken haben. Aus eigener Kraft allein hätten wir es nicht geschafft. Viele haben dazu beigetragen.
Und deshalb gedenken wir heute genau diesem Helmut Kohl. Vielleicht kann er uns ja hören. Herzlichen Glückwunsch, Kanzler.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Neil Young Sorge hat, nicht mehr in Amerika einreisen zu dürfen. Die Hippie-Rock'n'Roll-Musiklegende tourt nämlich trotz seiner 79 Jahre immer noch durch die Welt. Im Sommer ist er in Europa unterwegs. Keep me searching. Ja, und jetzt hat er Sorge, dass er danach wegen seiner Kritik an der aktuellen US-Regierung nicht mehr in das Land gelassen wird. Er gilt als Trump-Kritiker und hatte 2020 extra die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, um gegen Trump zu stimmen. In einer leichten Form der Überschätzung. Jetzt hat er Angst. Auf seiner Webseite schreibt er düster, Zitat, wenn ich in Europa Musik spiele und über Trump spreche, kann es sein, dass ich zu denen gehöre, die nach Amerika zurückkehren und ausgesperrt oder ins Gefängnis gesteckt werden, um auf einem Zementboden mit einer Aluminiumdecke zu schlafen. Zitat Ende. Tja, lieber Neil Young, das wäre natürlich ein Unding, wo doch gerade er so viel getan hat für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Er hat Musikgeschichte geschrieben, zum Beispiel in Woodstock mit 23 Jahren und seiner Band Crosby, Stills and Nash. Neil Young sollte man also auf jeden Fall ins Land lassen oder vielleicht sollte er auch einfach weniger Angst haben und auch im hohen Alter mutiger sein. Und falls dann alles nichts hilft, die Angst nicht und der Mut nicht, dann hat er zur Not ja noch seinen kanadischen Pass. This old house of ours is built on dreams and a businessman. There's a garden outside she works in every day. And tomorrow morning, a Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen und selbstbewussten Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie an dieser Stelle aus diesem Studio meine wunderbare Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich drauf und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Lately, I've been thinking about Daddy and how he always made things work when the chips were down. And I know I got something inside me. There's always a light there to guide me to what can't be found. This old house of ours is built on dreams, and a businessman don't know what that means. There's a swing outside the kids play on every day.